Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 28. März 2022. Wir melden uns direkt vom Silbersee. Neben mir Chefmeteorologe Andreas Popp. Guten Morgen.
Ja, Generaldirektor, Präsident der meteorologischen Abteilung. Genau, wir haben die Sonne, die gerade aufgeht. Das heißt, sie steht schon am Himmel. Und noch ein bisschen Nebel, Frühnebel auf dem See. Es wird ein sonniger und schöner Tag heute, den wir erwarten. Und ich denke, Temperaturen so um die 10 Grad. Also es ist eigentlich alles ganz normal.
10 Grad darfst du gar nicht mehr sagen. Das Z darf nicht mehr benutzt werden. Die Züricher Versicherung, Andreas, muss das Z abschaffen. Und ich habe hier gerade eine Meldung von Zeit Online offen. Da ist auch ein riesen Z. Das darf man doch jetzt nicht mehr verwenden, weil es ein Zeichen Russlands ist.
Ja, wir waren erschüttert darüber, wie sich die Zeit hier wirklich outet, als Putin-Versteher hier offen aufzutreten. Also man muss sich das vorstellen, man ruft Zeit Online auf und oben prangt ein separates Z für sich alleine. Wenn das kein Zeichen ist, was haben wir uns doch da getäuscht?
Also es ist jetzt generell sehr schwierig mit diesem Z geworden. Deswegen solltest du weder über Zeitenwende noch über irgendein anderes Wort mit Z. Ich werde heute dich genau beobachten, weil es gibt hier die Gedankenpolizei und die sagt, gewisse Dinge gehen von heute auf morgen nicht mehr.
Ja, es ist eine wirklich harte Eidqualität.
Was?
Eidqualität. Zeitqualität darf ich nicht mehr sagen.
So, das wird ja ein schöner Podcast heute werden. Ja, ihr Lieben, heute Morgen hat mich die Schockmeldung eigentlich des Jahres erreicht. Ich gebe zu, ich bin wirklich in die Knie gegangen. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich sein wird. Die Weltgesundheitsorganisation fordert die Abschaffung aller Fristen für Schwangerschaftsabbrüche. Das meldet die britische Daily Mail. Und wir sprechen hier von der einflussreichsten Gesundheitsorganisation der Welt. Und so wird sie hier auch von der Daily Mail bzw. Mail on Sunday bezeichnet, und die fordert die Regierungen auf der ganzen Welt auf, das gesetzliche Zeitlimit für Abtreibungen abzuschaffen. Und in den neuen Leitlinien der WHO heißt es, dass Gesetze, die einen Schwangerschaftsabbruch zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft verhindern, die Rechte von Frauen, Mädchen und anderen schwangeren Personen verletzen könnten. Und es gibt natürlich in Großbritannien, wo das hier auch mit veröffentlicht wurde, Gegenwind. Es gibt überall Pro-Life-Gruppen, die das als völlig inakzeptabel und wirklich schockierend bezeichnen. Aber diese Abtreibungsleitlinien der WHO, die werden auch unterstützt vom Königlichen Hebammenverband in Großbritannien, die eben auch immer gefordert haben, keine Gesetze zu erlassen, die einen Abbruch verbieten, unter anderem auch, weil der Fötus das falsche Geschlecht hat. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der in asiatischen Ländern häufiger Anwendung findet, nämlich das weibliche Föten abgetrieben werden, weil das weibliche Geschlecht nicht so viel wert ist als Versorger der Familien später. So ganz salopp gesagt, also während ich es sage, geht mir ein Schauer über den Rücken, aber es sind die Haltungen dieser Länder wie China und auch Indien. Und also Andreas, das ist eine Meldung, die ja sozusagen die Welt komplett auf den Kopf stellt. Und wenn wir dann hören, dass neben der WHO auch die Vereinten Nationen, die Aufsicht über die WHO haben, die vorgeschlagene Beseitigung der unnötigen politischen Hindernisse, wie es heißt, für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch, einschließlich der Beschränkungen, wann ein Schwangerschaftsabbruch stattfinden kann, begrüßen und unterstützen, dann kann man schon fast sagen, die Dunkelheit ist an ihrem Höhepunkt angekommen.
Ja, also für mich ist das nicht anders als das luziferische Prinzip, welches hier in Reinkultur immer mehr Tore öffnet. Das Ganze ist ja eine erste Legitimierung oder Legitimation des Tötens von lebensfähigen Menschen, die bereits inkarniert sind. Die Seelen sind inkarniert in der Mitte der Schwangerschaft. Und das heißt, diese Menschen sind komplett lebensfähig und sie dürfen einfach getötet werden. Das ist natürlich jetzt mehr oder weniger so die erste Tür, die geöffnet wird und passt natürlich sehr, sehr stark auch dazu, zu den Aussagen von dem Herrn Professor Harari, der ja eine wichtige Position im World Economic Forum unter Herrn Schwab bekleidet und der ja ganz klar eine Euthanasie befürwortet. Die Euthanasie, also quasi eine Art Rassenerhebung und eine Rassendiskriminierung. Er nennt es nur nicht Rasse, er nennt die Untermenschen dann nutzlose Fresser, die dann mehr oder weniger gesteuert werden von den Menschen, die sich selbst erheben zu Göttern. Das sagen, das sagt er ganz offen und ganz ehrlich. Und da sind ganz viele Menschen aus obersten Schichten offenbar der Wirtschaft und der Politik zugegen und applaudieren diesem Mann. Man muss sich das wirklich mal versuchen reinzuziehen. Ich verweise da noch einmal auf dieses Video, was wir reingestellt haben. Verhindert Putin oder stört Putin die WEF-Agenda oder so ähnlich heißt das. Guckt einfach mal rein, aus unserer US-Redaktion ist das rausgemacht worden. Und hier handelt es sich also quasi um eine Degradierung von Untermenschen, mit denen man so umgehen kann, dass man sie chippt, dass man sie zum Beispiel auch steuert, dass man ihnen sagt, was sie zu fühlen haben, zu denken und zu tun sowieso. Das macht ja schon das Geldsystem jetzt auch. Also wir geraten in eine neue Qualität des Lebens, die wirklich unfassbar ist. Und wenn jetzt Menschen getötet werden dürfen, einfach nur, weil einem das Geschlecht nicht passt. Ja, was kommt jetzt als nächstes eigentlich?
Es geht aber nicht nur um die Geschlechterdebatte, es geht um generelle Abtreibung, die von Seiten WHO und Vereinten Nationen erlaubt werden soll. Überall auf der ganzen Welt. Und damit haben wir einen Punkt erreicht, dass das menschliche Leben in dieser Sichtweise, aus dieser Sichtweise heraus, sich komplett abwendet von den Naturgesetzen. Es hat sich offenbar auch niemand mit den Naturgesetzen je beschäftigt. Wann inkarniert eine Seele? Weil man ja über die Inkarnierung gar nicht spricht, weil die Reinkarnation zum Beispiel in der westlichen sogenannten Zivilkultur und Gesellschaft gar kein Gegenstand der Debatte ist, weil das auch in den Kirchen nicht vorkommt. Und weil diese ganzen Kirchenlehren über die Reinkarnation, ich will das nur am Rande mal hier erwähnen, im 6. Jahrhundert nach Christus beim Zweiten Konzil von Konstantinopel unter Kaiser Justinian gestrichen wurden, in Schulterschluss mit der Kirche. Und es hatte im 2. Jahrhundert einen, ja, man kann sagen, einen Reinkarnationsexperten, einen Lehrer gegeben, Origenes von Alexandrien, der damals über die Präexistenz der Seele sprach und diesen Kreislauf der Inkarnierungen beschrieben hatte. Der ist bei diesem Konzil im 6. Jahrhundert, das war glaube ich 552 nach Christus, ist der mit dem Kirchenbann belegt worden und von dem Moment an durfte man in der Kirche nicht mehr über die Reinkarnation sprechen. Da heißt es ja in vielen Fällen, oh, das ist Teufelszeug und so weiter. Die Reinkarnation kann in vielen Punkten belegt werden. Es gibt auch Stellen in der Bibel, da hatte man vergessen, diese mitzulöschen. Und das war ja schon die erste große Abwendung von den Naturgesetzen. Und in diesem Zusammenhang jetzt mit dem Vorschlag oder dem Vorgehen von WHO und Vereinten Nationen wird eine völlig neue Energie auf diese Welt gelegt, dass man gar nicht mehr fragt, was tötet man eigentlich? Wen tötet man? Wer ist das, der da geboren werden will? Was auch auffällt, dieses Dokument von der WHO zu diesem Vorschlag ist 210 Seiten stark und eine ethische Debatte über die Rechte des ungeborenen Kindes wird an keiner einzigen Stelle erwähnt. Es wird auch nicht die Frage gestellt, ob Abtreibungen moralisch vertretbar sind. Wenn zum Beispiel der Fötus nach 22 bis 24 Wochen, wie es hier in dem Bericht heißt, eine gute Überlebenschance hätte, wenn er zu früh geboren werden würde.
Ja, und wenn man das Ganze mal durchdenkt, es gab ja auch schon mal einen Vorschlag vor nicht allzu langer Zeit, dass man sogar in Erwägung gezogen hat, ob man nicht beispielsweise neugeborene Kinder bis einem Monat nach der Geburt noch töten dürfte. Auch das sind ja schon so morphogenetische Felder, die da geschaffen werden. Und die Frage stellt sich dann natürlich irgendwann, warum darf man überhaupt einen Menschen nicht töten? Warum darf ich meinen Nachbarn nicht töten oder irgendwelche anderen Menschen töten, die mir irgendwie nicht passen oder die meines Erachtens vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind, unterbelichtet sind aus meinem Sichtbereich? Das ist ja das Absurde, dass hier diese menschliche Geschichte nicht mehr verstanden wird und die Schöpfungszusammenhänge nicht mehr verstanden werden. Und was du sagst mit der Reinkarnation ist wirklich die entscheidende Grundlage fürs Leben. Übrigens halte ich es für falsch zu beweisen, dass es eine Reinkarnation gibt. Man sollte beweisen, dass es keine gibt, denn es spricht ja alles für eine Reinkarnation, weil es nichts auf der Welt gibt, was nicht in einem Kreislauf übergeht. Das bedeutet, das Wasser geht in einem Kreislauf, wird durch die Sonne angezogen, kommt als Regen wieder runter, das Blut geht in den Kreislauf, der Strom läuft in einem Kreislauf, die Planeten laufen um die Sonne herum in einem Kreis. Alles beginnt wieder von Neuem und ausgerechnet das menschliche Leben, das heißt das Seelenleben, geht eine Gerade von A nach B und mit dem Tod ist alles zu Ende. Es spricht nichts dafür. Déjà-vus und alle möglichen Dinge, wir haben oft darüber gesprochen, die zeigen eindeutig auch Symptome, dass wir immer wieder schon mal auf Rückleben zurückgreifen können. Das ist überhaupt nichts Neues. Wissenschaftlich übrigens auch gar nichts, was in Frage gestellt wird, wenn man das mal ganz sachlich und ergebnisoffen angeht. Das Einzige, was eben halt gegen eine Reinkarnation spricht für die Menschen, ist, dass sie sich nicht an ein altes Leben erinnern können und dass sie eben halt aus diesem Grunde sagen, deshalb gibt es das nicht. Nach dem Motto, was ich nicht sehe, das kann es nicht geben. Und das ist natürlich so ziemlich die dümmste Grundlage eines Menschen, sein Weltbild zu zimmern.
Jesus Christus hat nicht umsonst an vielen Stellen wiederholt, wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre. Man muss natürlich vielleicht auch die Zusammenhänge erkennen wollen, die geistigen Zusammenhänge. Also das, was wir hier gerade erleben, ist ja ein erschütterndes Beispiel der Verstandesherrschaft und ein hochbedauerlicher Mangel an geistigem Wissen. Also wir reden und sprechen hier immer wieder über die drei Bände im Lichte der Wahrheit, wo uns die Naturgesetze erläutert, erklärt werden. Und wer Augen hat, der sehe. Wir haben Frühling und die Bäume, die im Winter ihre Blätter verloren haben und im Winter wie gestorben aussahen, die treiben jetzt aus. Da kommen überall grüne Blätter, da kommen Knospen. Ein neues Leben beginnt, der Kreislauf, den du gerade beschrieben hast. Aber Andreas, es scheint ja offenbar kein Zufall zu sein, dass diese riesengroßen NGOs, die einen maßgeblichen Einfluss auf Regierungsentscheidungen auf der ganzen Welt haben, dass die in dem Zeitraum eine solche Wahnsinnsherrschaft signalisieren wollen. Ich weiß, mir fehlen wirklich die Worte. Zeitgleich ungefähr mit diesem sogenannten Wissenschaftler, der an der Seite von Klaus Schwab beim WEF seine Vorträge hält, über die Qualität von Menschsein, der ja sagt, der Mensch hat keine Seele. Das hat er ja in einem Vortrag ganz deutlich gesagt, dass es ein Irrtum ist, wenn der Mensch meint, dass er aus Geist und Seele bestehe. Und in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit, da lernen wir ja, dass diese Transformationszeit, dieses, wir sagen auch jüngstes Gericht, wie es in der Bibel steht, dass diese Zeit kommen musste an dem Punkt, wo die Verstandesherrschaft über dem Geist, weit über dem Geist sich befindet und sozusagen die Welt regieren will. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen und was ist denn das andere Pendant?
Naja, diese geistige schwere Behinderung, die wir in der Wissenschaft haben, durch die Verstandesüberzüchtung wird hier natürlich wieder in jeder Form deutlich. Und die Argumentation ist wieder ganz einfach. Solange ich eine Seele nicht gefunden habe, ist sie für mich nicht existent. Also, was ich nicht sehen kann, gibt es nicht. Und da gab es dann Ärzte, die gesagt haben, ich habe schon so viele Leichen in meinem Leben als Pathologen seziert und ich habe noch niemals eine Seele gefunden. Daraus abzuleiten, dass es keine Seele gibt, die sich übrigens nicht in einer normalen Stofflichkeit befindet, sondern auf einer ganz anderen Art und auch gar nicht gesehen werden kann, ist natürlich absurd. Denn es hat auch noch nie ein Arzt bei der Sezierung eines Gehirns einen Gedanken gefunden. Wenn ich einen Gedanken im Kopf habe, dann müsste ich ihn ja auch irgendwie belegen können, beweisen können. Das heißt, jetzt mache ich das Gehirn auf und suche einen Gedanken. Ich werde niemals einen Gedanken finden. Also kann ich daraus ableiten, dass es keine Gedanken gibt. Und genauso wie ich weiß, dass es Gedanken gibt, weiß ich auch, dass es eine Seele gibt. Denn ich weiß, dass ich mich zum Beispiel unterscheide von einem Baum durch meine ganz speziellen Eigenschaften, Eigenverantwortlichkeit. Das heißt also, meine völlige Autonomie, mich frei entscheiden zu können, auch welchen Weg ich gehe, ins Dunkle oder ins Licht, all diese Dinge sind ganz eindeutig das Ich-Bewusstsein. Das heißt, ich bin. Und es gibt übrigens diesen Spruch, das waren unsere Vorfahren, die waren da schon weiter, die sagten immer, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Leib und Seele, darum geht es, sind also offenbar getrennt und müssen zusammengehalten werden. Deshalb muss man essen und trinken, das gibt dann den Stoffwechsel und dann gibt es dann eben halt durch diesen Metabolismus eine Energie und dadurch halten die zusammen. Und wenn dann beispielsweise Essen und Trinken nicht mehr stattfindet, also die normalen stofflichen Vorgänge nicht mehr da sind, dann werden irgendwann Leib und Seele nicht mehr zusammengehalten, fallen also quasi wieder auseinander. Und dann würde der Erdenkörper natürlich wieder zurückgehen in die materielle Ebene, also in den Materienkreislauf, und die Seele würde dann eben halt in eine andere Richtung gehen. Auf jeden Fall sehen wir hier sehr deutlich, dass es da zwei Dinge gibt, nämlich die Seele, und die Seele bewohnt den Körper. Und das ist das Entscheidende, das ist so simpel. Und hier möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, auf das wunderbare Buch von Christopher Vasey, über das Blutgeheimnis oder die Blutausstrahlung, wie heißt das? Über das Blutgeheimnis. Das ist hochinteressant und zeigt auf einer wirklich geistigen und Verstandesebene in einem entsprechenden auch Austausch, in einer Symmetrie, hervorragend wissenschaftlich und geistig, wie das menschliche Leben aufgebaut ist und wie die Verbindung der Seele über die Blutausstrahlung mit dem Körper überhaupt funktioniert. Daher kennen wir diesen Begriff, der hat es im Blut. Das sagt man ja sehr schnell da. Die können alle tanzen, die haben das irgendwie im Blut. All diese Dinge sind so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, um die Gesetze der Natur wieder zurückzuerlangen, die wir in uns haben, aber der Verstand sie völlig an die Seite gedrängt hat. Das ist der Turmbau zu Babel. Und dann kommen solche irrsinnigen, wahnwitzigen Menschen auf die Bühne und sagen, es gibt keine Seele. Und dann können wir auch natürlich die Euthanasie einführen auf der Basis der Materie.
Es geht ja noch weiter. Also vielleicht ist noch eine Information wichtig zu dieser Meldung von der Daily Mail. Vor der Veröffentlichung dieses 210 Seiten starken Pro-Abtreibungspapier der WHO hat die Weltgesundheitsorganisation, ich mag gar nicht mehr Gesundheitsorganisation sagen, das ist ja gar nicht, das ist, steht ja in einem diametralen Gegensatz, hat die WHO ein Gremium von 12 externen Experten konsultiert und darunter war die weltweit bekannte medizinische Direktorin von Mary Stopes International, Frau Dr. Damika Pereira, mit Sitz im Vereinigten Königreich, deren britischer Zweig jährlich mehr als 60.000 Abtreibungen im staatlichen Gesundheitsdienst durchführt. Und es war dabei Dr. Laura Castleman von Planned Parenthood Michigan. Das ist ein Zweig des größten Abtreibungsanbieters in den Vereinigten Staaten. Und dieses Planned Parenthood, von wem wurde das einstmals gegründet? Unter anderem von dem Vater von Bill Gates. Also vielleicht schließt sich hier wieder ein Kreis, vielleicht ist das reiner Zufall. Das mögt ihr bitte selber in eurem Kopf durchdenken. Dr. Pereira hat bereits Begriffe wie Spätabtreibung und auch fötaler Herzschlag als Anti-Wahl-Rhetorik bezeichnet. Und hier wird auch von dieser Seite das Wort Gebärmutter abgelehnt, weil es einem Organ einen, wie es heißt, emotionalen und symbolischen Wert zuweist. Vielleicht auch, weil der Begriff Mutter darin noch steckt, möglicherweise. Dabei fällt auf, Andreas, und darüber müssen wir vielleicht jetzt auch noch mal sprechen. Weltweit wurde ja die Maske vor über 2 Jahren eingeführt. Die Menschen laufen in den meisten Ländern immer noch unter Zwang mit diesem einstigen Sklavensymbol, das nicht einstig ist, sondern immer eins ist, herum. Mit anderen Worten, es ist ja auch ein bisschen ein Halsmaul. Wenn du diese Maske vor den Mund bekommst, man sieht kein Lächeln mehr. Wir können hier, wo wir leben, in Nova Scotia, gibt es keinen Maskenzwang mehr. Wir können also ohne Maske einkaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal ohne Maske einkaufen gegangen bin, habe ich mich wie neugeboren gefühlt, weil es waren nicht viele, die die Maske auch abgelegt haben, aber einige schon. Viele haben sie noch, vielleicht auch aus Sorge, andere anzustecken oder sich selbst getragen. Aber man beobachtet jetzt, es werden immer weniger. Also es setzt sich natürlich auch durch. Und es ist ein völlig neues Gefühl, fremden Menschen gegenüberzustehen und deren ganzes Gesicht zu sehen. Und damit auch eine soziale Kommunikation über die Mimik herstellen zu können, was ja für den ersten Blick zum Beispiel auf einen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Mit der Maske kann man sich ja gar keinen Eindruck wirklich verschaffen und vor allem ist es ein anderes soziales Miteinander, als wenn jemand frei vor einem steht und man redet frei. So, und diese Versklavungswerkzeuge, mit denen die Menschen hier ja nun seit langer Zeit in Schach gehalten werden, die erinnern mich jetzt oder es kommt mir vor, als ob das alles stufenweise stattfindet, denn diese ganze Sprachpolizei, gewisse Begriffe dürfen nicht mehr gesagt werden. Gender Mainstreaming, da werden Gesetze, Naturgesetze umgeändert. Dieses Cancel Culture, du darfst gewisse Bücher nicht mehr lesen, du darfst gewisse Autoren nicht mehr nennen, es werden große Statuen abgerissen. Dann in den politischen Berichten, in der politischen Behördensprache werden Begriffe wie Mutter, Vater abgeschafft und durch Älter 1 und Älter 2 oder wie in den USA Parent 1 und Parent 2 ersetzt. Andreas, das alles sind ja eigentlich, wenn man es genau sieht, schon Versklavungswerkzeuge, Instrumentarien, in dem der Mensch im Kopf, im Inneren eine Schere nach der anderen aufbaut und sagt, ja, was darf ich denn jetzt noch sagen? Und jetzt darf ich keine russischen Produkte mehr kaufen und ich darf niemanden mehr gut finden, der aus Russland kommt und einen russischen Namen trägt. Das heißt ja, die Menschen werden geistig auch innerlich in die Enge getrieben.
Ja, wer möchte heute noch einen sibirischen Husky haben? Dann wird er ja sofort in die falsche Ecke gebracht. Das ist wirklich genau die Situation. Und wie du sagst, dass der Begriff Gebärmutter rauskommt, also dass der Begriff Mutter alleine schon einen solchen Begriff hat, dass der rausgezogen werden soll. Wie soll man das denn nennen, eine schwangere Frau, eine was austragendes Kohlenstoffgefäß oder wie soll man das jetzt nennen? Also irgendwann wird man dafür noch Begriffe finden, die einen wirklich absolut unruhig auch machen und man spürt, in welcher Verblödung wir sind. Und diese Sprachpolizei, das ist wirklich wichtig und wie man Menschen auch verändert. Wir haben das gesehen, du sagst gerade, hier gibt es keine Maskenpflicht mehr. Es sind ungefähr 1/3, die Masken abgelegt haben, 2/3 haben die Maske einfach noch auf. Es verschiebt sich aber immer mehr Hälfte, Hälfte. Zum Glück haben wir hier eine Regierung in Nova Scotia, die an der Stelle da wirklich human und auch sehr föderal vorgeht. Man muss wissen, das ist übrigens vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, denn Herr Trudeau ist nicht besonders glücklich wahrscheinlich über solche Entscheidungen, aber Herr Trudeau hat da gar keinen Einfluss drauf, weil die kleinen Einheiten mehr Entscheidungsmacht haben als ein Präsident. Deshalb sind so viele Berichterstattungen über Kanada auch falsch, wenn beispielsweise irgendwelche Grundlagen in der Gedankenstruktur bei den Deutschen zum Beispiel dann da sind, wie es im totalitären Deutschland läuft. Da läuft es ja totalitär. Da gibt es die Richtlinienkompetenz der sogenannten Kanzlerdarsteller und die können dann was sagen und alle anderen ziehen dann mit. Und dieser Föderalismus ist mehr oder weniger ein versteckter Feudalismus. Das ist etwas ganz anderes. Und wir haben hier die Situation, dass man gesagt hat, es gibt jetzt zum Beispiel keine Tests, keine Frage mehr nach Impfung, kein Impfausweis, keine Maske mehr, einfach nichts. Aber es dauert eben halt, bis die Menschen dann dort wieder in diese Situation reinkommen. Und ich glaube, wenn man in Deutschland irgendwann sagt, die Maske kommt jetzt runter, dann werden wahrscheinlich auch erstmal 2/3 die Maske aufbehalten. Das ist das, was man mit den Menschen mittlerweile gemacht hat. Man hat sie abgerichtet. Und wenn man jetzt wieder diesen Professor Harari dazu hört, dann sieht man auch, wie diese Agenda durchgezogen wird oder durchgezogen werden soll. Ich bezweifle, dass es funktioniert, aber das liegt an jedem selbst, ob er dieses Spiel mitmacht.
Ja, und man kann vielleicht noch zu diesem Thema sagen, wie wichtig es ist, dass man immer sein Inneres abgleicht und immer seine innere Ausrichtung und Stabilität wieder zu erlangen sucht. Ich habe heute Morgen mit mir kämpfen müssen. Also ich habe mich dann mit dem Licht verbunden, weil diese Meldung derartig dunkel war und mir voll in den Magen geschlagen ist, weil natürlich damit schon wieder eine Stufe weiter gezündet wurde in die Richtung, dass der Respekt vor der Menschenwürde mehr und mehr mit Füßen getreten wird. Und irgendwann, könnte ich mir vorstellen, wird es verboten werden, Abtreibungen zu kritisieren. Das ist, gehört dann da zu diesem neuen Cancel Culture. Und mir ist vollkommen klar, dass wir uns hier gerade wieder auf ein medienpolitisches Glatteis begeben. Denn das, was wir hier tun, ist, wir versuchen immer die Entscheidungen in der Politik auch mit den Schöpfungsgesetzen, mit den Naturgesetzen abzugleichen. In einer so dunklen, kalten Welt, in die wir jetzt wirklich mit Riesenschritten hineineilen, ist das aber nicht nur unwichtig für diese Seite, sondern überhaupt nicht erwünscht.
Nein, in den Thinktanks wird eben darauf hingewiesen, dass die Menschen möglichst klein gehalten werden und auch keine Möglichkeiten mehr haben, sich irgendwo frei zu entscheiden. Jetzt wollte ich gerade noch etwas sagen, das ist mir durch den Kopf geschossen, da ist es schon wieder weg, aber es fällt bestimmt gleich wieder ein.
So schnell geht das mit deinen Gedanken, da rein, da raus und weg sind sie wieder. Ja, also auf jeden Fall werden wir, vielleicht sage ich das mal am Rande, wir werden auch derzeit gerade wieder sehr kritisch von der Mainstream-Presse beäugt. Das wissen wir, da gibt es auch gewisse Untersuchungen, sagen wir mal so. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir demnächst dann auch wieder auf irgendwelchen Titeln landen werden mit unserer Corona-kritischen Sichtweise und mit unserer, was hat der eine geschrieben, Putin-freundlichen Berichterstattung. Wir wollen das nochmal klarstellen. Das ist keine Putin-freundliche Berichterstattung, weil dann würden wir wonnevoll über das berichten, was Putin macht. Und wir verurteilen Kriegseingriffe genauso. Aber was wir versuchen darzustellen ist, wie kam es überhaupt dazu? Und seit wann läuft der Krieg in Wirklichkeit? Und kann man diesen Krieg jetzt hier abkoppeln von 2014? Geht das so einfach? Wonach diesen 2014 Ukraine-Krieg? Die Mainstream-Medien unisono, wir haben in den letzten Tagen viel davon eingestellt, sehr kritisch berichtet haben über den Westen und natürlich auch anerkannt haben, dass der Russe gereizt wurde durch die NATO-Osterweiterung, die überhaupt nicht mehr aufgehört hat und vieles mehr. Also wir versuchen hier beide Seiten darzustellen. Natürlich passt das dem System überhaupt nicht in den Kram.
Ja, und genau das ist der Punkt, weil wir natürlich immer wieder merken auch, dass die großen Hintergründe, und das wäre die Aufgabe zum Beispiel der Journalie, dass sie, wenn sie halbwegs seriös arbeiten würden, das muss ich ganz klar in dieser Form so formulieren, ich bin ja immer nur jemand, der seine Meinung dazu macht, auch mal hinterfragt, wie ist in der Geschichte in den letzten 20 Jahren, allein in den letzten 20 Jahren eigentlich, wie sind die interspezifischen Aggressionen gelaufen? Und zwar zwischen der NATO und eben anderen. Und diese gesamten Gegenüberstellungen beispielsweise mit anderen Ländern, wie gesagt mit Libyen oder mit Jugoslawien oder mit Afghanistan oder mit dem Irak, wo wirklich mehr oder weniger Länder einfach ins Mittelalter zurückgebombt wurden, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn jetzt beispielsweise ein anderer ähnliche Dinge macht, und das soll es nicht rechtfertigen, dass es damit in Ordnung ist, um Himmels Willen, nein. Aber das Problem ist die Doppelmoral, die dahinter steht. Wie wollen wir denn jemals in einen Frieden kommen? Und da muss man sich die Frage stellen, will man einen Frieden überhaupt? Ich kann es beim besten Willen nicht erkennen. Denn dann würde man zum Beispiel versuchen, jetzt die russische Sichtweise zu verstehen und nicht versuchen, mit Hass und Hetze hier noch die Kriegstreiberei noch auf die Spitze zu treiben, indem man beispielsweise Putin permanent als Diktator bezeichnet oder permanent als Despot oder als Tyrann oder als Mörder oder als Überfallpräsident oder was auch immer. Ich habe solche Vokabeln über Herrn Biden noch nicht gehört, als er in Afghanistan zum Beispiel mit Drohnen irgendwelche Einfamilienhäuser zusammengeschossen hat, wo eine Familie dann ums Leben kam und dann hieß es, ups, war ein Fehler, wir hatten gedacht, da wären Taliban drin. Wo ist denn da der Aufschrei gewesen? Und das ist das eigentliche Problem. Und so fühlen sich natürlich jetzt gerade in Deutschland, wo jetzt wieder eine Hass und Hetze stattfindet, nämlich gegen russische Staatsbürger oder ehemals russische Staatsbürger. Ich denke an die Menschen, weil ich viele Menschen kenne auch, die aus Kasachstan kamen, aus der alten Sowjetunion beispielsweise. Heute ist es ja wieder separat. Die waren als Spätaussiedler irgendwann nach Deutschland gekommen, nach nicht leichten Zeiten. Die haben dort im russischen Gebiet gelebt und waren dort.
Sie waren von Deutschland dorthin gekommen und nicht nach Deutschland.
Nein, nein, sie sind nach Deutschland nachher gekommen aus Kasachstan im Rahmen der Russlanddeutschen, der jetzt wieder zurückgekommen sind in der Wiederzusammenführung. Und das heißt also, in Kasachstan gab es Menschen mit deutschen Wurzeln. Und sie wurden von den Russen oder auch von den Kasachen nicht unbedingt als Russen anerkannt, sondern es waren dort immer die Deutschen. Dann kamen sie nach Deutschland und dort wurden sie mehr oder weniger dann als die Russen bezeichnet. Also es ist eigentlich ganz schlimm, dass immer dort, wo man ist, plötzlich feststellt, dass man diffamiert wird. Und jetzt haben diese Menschen es nicht leicht. Und ich habe viele dieser Menschen kennengelernt. Ganz wunderbare, großartige Menschen mit klarem Blick, klaren Augen, klarem Verstand, ordentliche Grundeinschätzung, ethisch, moralisch gut. Nicht alle natürlich, logisch nicht, aber eben halt viele. Und jetzt werden diese Menschen pauschal verurteilt und das ist für mich einfach unerträglich, was man da gerade macht. Und jeder Mensch, der jetzt sagt, wir müssen auf jeden Fall Rassismus vermeiden in dieser ganzen Form und jeder, der dieses Russland-Bashing mitmacht, pauschal gegen jeden, der in irgendeiner Form russische Wurzeln hat. Kinder, die Angst haben und sagen ihren Eltern, ich bin traurig, weil ich bin Russe. Man muss sich das vorstellen, da gibt es russischstämmige Kinder in deutschen Schulen und die werden jetzt mehr oder weniger verachtet. Selbstmordgedanken, die da mitspielen, weil sie geächtet werden. Was tun wir dort eigentlich? Und vor allem ist es so, wer steuert das Ganze eigentlich? Und dann muss man sich die großen Medienblätter einfach angucken und nur die Überschriften lesen und dann weiß man, wo die Steuerung herkommt. Und die Politiker sind letztendlich diejenigen, die sich ihre eigenen Ressourcen bei diesen Medien erbetteln müssen. Das ist nämlich die Hierarchie. Nicht Politiker und darunter sind die Medien, sondern andersrum wird ein Schuh raus.
Jeder, der sich die politischen Entwicklungen anschaut, und das sollte man wirklich tun, und man sollte auch darauf achten, was passiert in anderen Ländern. Jeder, der überhaupt ein bisschen politisches Bewusstsein hat, sollte jetzt sehr wachsam alles prüfen und sich nicht diesem Stream hingeben. Ach, das sagen alle, also sage ich es auch. Denn an dieser Verantwortung werden wir Menschen gemessen. Wenn es einst auch heißt, es geht da hinüber, ne? Wenn wir nach dem System der Reinkarnation dann die Ebenen wechseln, um auf der anderen Seite weiter reifen, uns weiterentwickeln zu können, sind ja überall auch Chancen drin. Ja, aber das wollen wir jetzt mal abschließen, was wir eben mit dem allem, worüber wir gerade gesprochen haben, unterm Strich, was wir zusammenfassen können, ist, dass die Würde des Menschen mehr und mehr mit Füßen getreten wird, dass die Rücksichtnahme aufeinander weniger wird und zum Teil tatsächlich auch politisch verordnet sich anfühlt. Und jeder Einzelne sollte sich bewahren davor, sich gegen andere Menschen aufzustellen, weil Gesetz der Wechselwirkung, eins der wichtigsten Naturgesetze, was der Mensch sät, das wird er vielfach ernten. Es kommt alles auf uns zurück, auf den Urheber, einzeln. Dafür gibt es das Abendgebet, darüber sprechen wir in den Abendgebeten immer sehr ausführlich. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, es ist ja so viel Aufregung durch diesen Ukraine-Krieg auf der ganzen Welt entstanden. Hier verschieben sich gerade die Weltordnungen, es verschieben sich die Machtverhältnisse. Und wir haben ein Zitat hier aus der russischen Presse von einem Portal von RIA aus Russland. Und da wird der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Russland, Dmitri Medvedev, zitiert, der sagt, dass die Gefahr eines nuklearen Konflikts allgegenwärtig sei. Das hat er gegenüber RIA Novosti gesagt. Und es haben ja dich auch, Andreas, viele Menschen in den letzten Tagen angerufen, in großer Sorge vor einem Atomkrieg. Und ist der denkbar oder ist der nicht denkbar? Das kann man ja kaum sagen.
Naja, also was Medvedev macht, ist nicht anderes als das, was jeder weiß schon seit vielen Jahren. Er spricht etwas aus, was jedem bekannt ist. Wenn wir uns alleine die Atommacht Frankreich ansehen, wenn wir uns die Atommacht ansehen, USA, die ihre schwersten Gefechtsköpfe und große Mittelstreckenwaffen wirklich Strukturen aufgebaut hat, in Ramstein alleine. Das ist ja quasi ein Hoheitsgebiet der USA geworden. Und das bedeutet, dass natürlich diese Atomwaffen in jeder Form natürlich jederzeit eingesetzt werden können. Und natürlich Russland im Gegenzug, möchte ich mal sagen, in Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg, offenbar natürlich auch Gegenwaffen eingesetzt hat. Und das Problem, was wir jetzt eigentlich haben, ist, dass die russische Grenze sehr nah dran ist. Und jetzt die NATO-Osterweiterung in den ehemaligen Warschauer Pakt hinein ganz klar strategisch neu aufgebaut wurde. Das heißt, man ist vorgerückt und hat quasi eine Demarkationslinie gebaut, anstatt diesen Sicherheitspuffer, den man vorher eigentlich hatte mit Polen, Ukraine und so weiter, das so zu lassen, dass die Trennung zwischen Ost und West dann noch mit einer gewissen Sicherheit verbunden ist, rückt man quasi an die Grenze ran. Und dass dann natürlich dann entsprechende Gegenmaßnahmen gefahren werden müssen oder man meint, dass man sie machen muss, das liegt dann auf der Hand. Und wenn man dann bei der Gelegenheit sagt, wisst ihr eigentlich, dass wir alle atomar bewaffnet sind? Wisst ihr, ich sehe das eher als Warnung, nicht als Warnung, dass er sie einsetzt, sondern ich sehe es eher als Warnung, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir eben halt es nicht einsetzen. Und es wird ja so ein bisschen dann immer dargestellt, als würde da gedroht werden, man würde mit Atomwaffen schießen. Das kann ich nicht erkennen. Ich sehe die permanente Bedrohung der Atomwaffen momentan von ganz anderen Seiten, die gefahren werden. Und das sind die Staaten, die sich auch sehr stark gegen Russland momentan pauschal in den Sanktionen rangehängt haben.
Also ich gehe mal in die Nachricht hinein, weil Herr Medvedev hat noch mehr gesagt zu dem Thema. Wörtlich, niemand will einen Krieg. Außerdem ist ein Atomkrieg eine Bedrohung für die Existenz der menschlichen Zivilisation im Allgemeinen. In diesem Sinne haben diejenigen Analysten recht, die vielleicht etwas zynisch, aber dennoch sagen, dass die Entwicklung von Atomwaffen eine große Zahl von Konflikten im 20. und 21. Jahrhundert darstellen. Das ist tatsächlich so, sagt Medvedev. Es ist also klar, dass die Bedrohung immer besteht. Und weiter heißt es in seiner wörtlichen Rede: Als ehemaliger Oberbefehlshaber bin ich mir des Ausmaßes bewusst und alle unsere Bürger wissen, dass die Ziele der NATO-Atomwaffen Einrichtungen auf unserem Territorium sind, während unsere Sprengköpfe auf Ziele in Europa und in den Vereinigten Staaten gerichtet sind. Aber so ist das Leben. Wir sollten immer daran denken und eine verantwortungsvolle Politik betreiben. Und er erinnerte an die kubanische Raketenkrise von 1962, die eine ernüchternde Wirkung auf alle hatte. Die Führung der Vereinigten Staaten, der NATO, der Sowjetunion und des Warschauer Paktes. Und er betont, damals herrschte wirklich ein kalter Krieg. Meiner Meinung nach ist die Situation heute in gewisser Weise schlimmer als damals, weil unsere Gegner damals nicht versucht haben, die Situation in der Sowjetunion mit einem solchen Ausmaß an Wut zum Siedepunkt zu bringen. Und er sagt, damals wurden einfach keine Sanktionen gegen Industrie oder Landwirtschaft verhängt, geschweige denn persönliche restriktive Maßnahmen. Also er sagt, niemand wäre in den Sinn gekommen, Sanktionen gegen Brezhnev oder Podgorny und so weiter zu verhängen, weil sie wussten, dass es gar keinen Sinn machte, genauso wie sie es heute tun. Aber zumindest hatten sie damals den Verstand, es nicht zu tun. Jetzt aber befinden sich alle in einer misslichen Lage, sagt Herr Medvedev. Sie haben Sanktionen verhängt, aber es ist notwendig zu kommunizieren. Und sei es nur, um alle möglichen unerwünschten Folgen zu verhindern, einschließlich so schrecklicher Folgen wie beispielsweise einen Konflikt zwischen Russland und der NATO. Es ist so, als ob jeder subsanktioniert ist. Jeder steht auf irgendeiner Liste.
Naja, und das erinnert natürlich an Anfang der 1960er Jahre im sogenannten Kuba-Konflikt. Was war dort passiert? Die US-Amerikaner haben im türkischen Gebiet gegen Russland, in russischen Grenzgebieten quasi, Waffen aufgebaut, und zwar Atomwaffen, die gegen Russland gerichtet waren. Und im Gegenzug haben dann die Russen bei Kuba, also auf Kuba, die ja sowjetisch oder sozialistisch geprägt waren durch Fidel Castro, ebenfalls russische Waffen gegen Amerika aufgebaut. Aber da war natürlich was los. Da sind die Amis natürlich sofort auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir wollen hier vor unserer Haustür diese Atomwaffen nicht haben. Und dann gab es einen riesen Debakel, und da war das Thema Atomwaffenkrieg in allen Gazetten in ganz USA, dass es zu einem Atomkrieg kommen könnte. Das war in jeder. Und jetzt spricht Medvedev eine ähnliche Situation nämlich an, mit dem Unterschied, dass nicht die Russen in Kuba Atomwaffen, übrigens als Reaktion der amerikanischen Aufrüstung in der Türkei, das wird immer gern weglassen bei der Kuba-Krise. Das wird dann eben halt so gemacht. Und jetzt wird eben halt mit doppelten Moral gesprochen. Und das ist das Typische auch, was wir von USA immer wieder hören. Dass da, ich sag mal, gestern hat einer zu mir gesagt, was grenzt an die totale Dummheit? Und da hat einer gesagt, Kanada und Mexiko. Das fand ich schon wirklich heftig.
Ja, Herr Popp. Sehr witzig. Wir wollen jetzt mal auf das Thema Gasversorgung Deutschlands und Europas kommen. Und es gab ja einen in allen Medien gefeierten, hochgezogenen Besuch von Robert Habeck in Katar. Und da hieß es, Robert Habeck rettet also die Energieversorgung aus Deutschland. Was brauchen wir Russland, wenn wir ja Katar haben? Jetzt meldet heute T-Online, also ein Mainstream-Portal, mit der Überschrift, gibt es gar keinen Gasdeal mit Katar? Folgendes, also das heißt, mit Katar schien Bundeswirtschaftsminister Habeck eine alternative Bezugsquelle zum russischen Gas gefunden zu haben. Aber der dortige Energieminister sieht die Sache offenbar etwas anders. Und Habeck hatte seinen Besuch ja als Erfolg im Ringen um die Unabhängigkeit von russischem Gas gefeiert und hatte wörtlich gesagt, es wurde fest vereinbart, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Das hat er bei einer Pressekonferenz gesagt. Aber Katars Energieminister Saad Al-Kaabi hat sich jetzt geäußert und seine Sichtweise ist deutlich weniger optimistisch, denn die Abhängigkeit von Russland zu verringern, könne Jahre dauern, denn es brauche Zeit, um Alternativen zu planen, hat er gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Und er sehe überhaupt nicht, dass jemand kurzfristig einspringen könne. Also das sagt der Katari. Und selbst von einem Deal mit Deutschland will Al-Kabi nichts wissen, meldet die Frankfurter Allgemeine. Die Frage, ob es einen solchen Deal gäbe, hat der Minister klar verneint. Und wörtlich wird er zitiert: Zu sagen, ich kann heute auf Russland verzichten und zu behaupten, Katar oder andere könnten das ersetzen, ist lächerlich. Das ist Blödsinn, das wird nicht passieren. Wörtliche Rede von Herrn Al-Kabi. Und das heißt allerdings nicht, dass es nicht zu einer Zusammenarbeit kommen könnte, Konjunktiv, sagt er. Er ist übrigens vielleicht auch nicht ganz uninteressant Chef des staatlichen Konzerns Qatar Energy und hat großes Interesse an dem Deal. Aber er sieht erst ab 2025 die Möglichkeit, die entsprechenden Mengen bereitzustellen. Bis dahin sei fast das gesamte katarische Gas in bestehenden Lieferverträgen gebunden. Und ab 2026 wolle Katar seine Produktion von 77 Millionen auf 126 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen. Und Deutschlands Gasbedarf lag 2020 bei 86,5 Millionen Tonnen. Und dabei steht fest, Deutschland ist abhängig von russischem Gas.
Ja, was hier natürlich ganz deutlich wird, was er nicht ausspricht, dieser Minister aus Katar, ist, dass diese langen Lieferverträge mit China zum Beispiel laufen. Und mittlerweile ist sogar so verhandelt wird, dass nicht mehr abgerechnet wird in dem Petrodollar. Das heißt, man musste sich ja irgendwann auf Druck der Amerikaner Anfang der 70er Jahre, als man den Goldstandard aus dem Geldsystem des US-Dollars abgezogen hat. Das war ja einer der ganz großen Geldbetrügereien. Bis dato war es ja so, dass man seinen Dollarschein in Gold eintauschen konnte. Und man hat dann einfach die Golddeckung weggenommen 1971. Das ist einer der größten, der große Weltgeldbetrug. Den hat übrigens Professor Eberhard Hamer mal deutlich beschrieben in einem Aufsatz. Kann man mal gern googeln und sich das mal ansehen. Und jetzt aber mittlerweile sich unglaublich viele Länder von diesen westlichen US-zentrischen Systemen wirklich abwenden und sagen, wir zahlen in Zukunft unsere ganzen Gelder, das heißt mit Yuan, also mit der chinesischen Währung. Und das wird hier natürlich nicht so ganz deutlich. Nochmal, wir haben in der westlichen Welt ein verfälschtes Bild durch die mediale Darstellung, als wäre die gesamte Welt gegen Russland. Es ist aber nur ein Viertel der Welt und die meisten laufen auch nur mit, weil sie sich unter Druck fühlen, so eine Art Konformitätsdruck und eine Art Schweigespirale, die man rübergelegt hat, während drei Viertel der Welt sich ganz eindeutig nicht gegen Russland aussprechen und weiter, und das sind gerade die großen Volkswirtschaften wie China, wie Indien, aber auch Indonesien beispielsweise. Indonesien, man sagt das mal so, die haben 270 Millionen Einwohner. Das ist fast so viel, wie die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika haben. Also nicht ganz, aber das sind Riesenländer. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus dieser kleinen westlichen Berichterstattung relativ wenig über die Welt wissen. Da müssen wir schon ein bisschen weiter gucken. Deshalb machen wir hier auch immer wieder unseren Podcast, um das auch mal wieder klarzustellen.
Sprach der Top-Geologe Andreas Popp. Ja, auch Russland meldet, also auch eine Meldung von AIF.ru, Money Market. Auch die haben gemeldet, dass eben der Katari, der eben auch der Energieminister des Emirats ist, Al-Kabi, dass der sagt, niemand kann den Platz Russlands bei der Energieversorgung einnehmen. So wird er zitiert von der Nachrichtenagentur TASS. Und hier wird nochmal vorgerechnet, derzeit entfallen etwa 30-40% der Gaslieferungen nach Europa auf Russland. Doha hat bereits erklärt, dass es nicht in der Lage ist, diese Mengen zu ersetzen. Also es geht nicht nur um Deutschland, es geht um die EU und oder sogar Europa. Und Experten sind sich auch einig, wird hier zitiert, dass Katar in den kommenden Jahren nicht in der Lage sein wird, Russland auf dem europäischen Markt zu ersetzen, da das Land bereits den Großteil seines Flüssiggases im Rahmen langfristiger Verträge an die asiatisch-pazifischen Staaten liefert, was du gerade gesagt hast. Und das russische Außenministerium warnte seinerseits vor den enormen Folgen, die eine Ablehnung von russischem Gas Gas und Öl durch Europa für die ganze Welt hätte.
Ja, und würde Herr Habeck seinem Eid gerecht werden, dem deutschen Volk zu dienen. So heißt es übrigens in der Eidesformel, wobei Herr Habeck ja ein Volksleugner ist. Er sagt ja, es gibt gar kein Volk. Man muss sich das mal vorstellen, er vertritt ein Volk, aber er sagt, es gibt kein Volk. Und hier sehen wir natürlich an der Stelle auch, dass er gar nicht Herr ist seiner Entscheidungen, sondern mehr oder weniger, wie wir das gerade gehört haben, über die WHO, über die Gesundheitsorganisation, wo man gar nicht sagen kann mehr, wie soll man das überhaupt noch benennen? Die WHO ist ja nichts anderes als eine NGO und eine NGO ist nichts anderes, in diesem Fall bei der WHO, eine Art Pharma-Lobby-Organisation. So einfach ist das Ganze. So wie die EU beispielsweise eine Kapitalsammelbecken-Lobby-Organisation ist. Also quasi ein großer Käse, wo die Lobbyisten des hohen Finanzkapitals mehr oder weniger ihre politischen Einflussnahmen machen und damit natürlich dann Rahmenbedingungen schaffen, wo der kleine nationale Politiker, wie der kleine Robert Habeck, das muss man ihm einfach mal zugestehen, der hat ja nichts zu melden, wenn der eine falsche Entscheidung verkünden würde oder so etwas, dann wäre aber ganz schnell mal aus die Maus, das haben wir sogar gesehen, bei dem großen Joe Biden, der sich hingestellt hat gestern irgendwo in Polen und hat dann gesagt an einer Rede, dass Putin gestürzt werden soll. Und sofort kam ein Dementi vom Weißen Haus, das stimmt nicht, das soll auf gar keinen Fall das Ziel sein. Daran sieht man, dass auch ein Joe Biden eben halt da nichts zu melden hat. Und wenn der sich mal verspricht oder irgendwas Falsches da raushaut, dann wird das sofort gerade gestellt. Also diese berühmten Filme aus Hollywood, wo der amerikanische Präsident regelmäßig die Welt rettet und die Entscheidungskompetenz hat und dort an seinem roten Telefon sitzt, das ist wirklich nur Hollywood und hat mit der Realität nichts zu tun. Das geht runter bis zu Habeck.
Ja, aber man sieht diesen Satz Bidens schon auch anders. Nämlich hat sich der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und der ehemalige Vertraute der Bundeskanzlerin Christoph Heusgen gemeldet und hat US-Präsident Biden für diesen Satz verteidigt, dass Russlands Präsident Putin nicht im Amt bleiben könne. Er sagt wörtlich, die Staatengemeinschaft hat ein Interesse daran, dass das wichtige Land Russland von einer Person regiert wird, auf die sich die Menschen verlassen können. Und der Satz Bidens spiegele nur die Tatsache wider, dass Russland unter Putin jegliche Glaubwürdigkeit verspielt habe, nachdem dieser die wichtigsten völkerrechtlichen Grundlagendokumente verletzt habe. Und als Beispiele nennt er dann für die Verletzung internationaler Abkommen durch Moskau, der war übrigens auch früher deutscher UN-Botschafter, nennt also hier die UN-Charta, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die KSZE-Schlussakte, die NATO-Russland-Grundakte, das Budapester Memorandum zur Sicherheit der Integrität der Ukraine sowie das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine. Und Putin halte sich an keine Vereinbarung, sagt Heusgen, das heißt sein Wort zählt nicht.
Gut, nun muss man eines dazu sagen, das gehört jetzt zum Spiel, dass es nicht so ganz offen ist, dass Biden mal einfach abgewatscht wird, eben als aus USA, wenn dann ein mittelklassiger ich sage mal, Münchner Sicherheitsratsvertreter da noch mal ein bisschen nachdieselt, um zu zeigen, nach dem Motto, im Prinzip hat er ja schon recht, entscheidend ist, was im Pentagon verkündet wird. Und zwar egal, welches NATO-Mitglied da drin hängt, die sind alle weisungsgebunden, das weiß jeder. Das ist nun einmal dieses Vasallencharakterliche, dass einer den Hut aufhaben muss und das sind USA. Und USA, das darf man natürlich auch nicht vergessen, sind natürlich wieder ein Staatengeflecht, wo auch selbst untereinander die gigantischen Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen Richtungen eben stattfindet. Die Demokraten oder die Republikaner, man unterscheidet das ja. Also das ist also auch noch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass hier natürlich auch ein Krieg stattfindet. Entscheidend ist, wenn Herr Biden so etwas sagt, dann hat es natürlich nur dann Wert, wenn die entsprechenden Machtstrukturen dahinter zubilligen. Ob da noch einer ein bisschen hinterher dieselt oder nicht, das spielt jetzt, glaube ich, keine große Rolle.
Okay, dann hätten wir auf die Meldung verzichten können.
Nein, nein, die passt ja gut rein. Das zeigt ja, wie das System läuft. Man versucht ja an der Stelle auch immer darzustellen, als gäbe es einen offenen Diskurs und man würde über alles regeln. Deshalb wird ja nicht einfach diktiert. Das kann sogar sein, dass jetzt noch wieder ein paar andere dagegen und wieder da anders dagegen reden, dass ein regelrechter Streit ausbricht. Unterm Strich gesehen ist es entschieden, Biden ist abgestraft worden, Putin ist nicht das Thema.
Wir haben gerade über die künftige Herkunft des Gases für Deutschland und Europa gesprochen und eine Meldung von der Zeit trägt die Überschrift: EU-Länder wollen künftig gemeinsam Gas einkaufen. Die haben also 9 Stunden verhandelt in Brüssel, die EU-Ländervertreter, um Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise darüber zu diskutieren, und auf gemeinsame Gaseinkäufe auf freiwilliger Basis haben sie sich geeinigt. Da heißt es wörtlich, und es hat Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin gesagt: Anstatt uns gegenseitig zu überbieten und die Preise in die Höhe zu treiben, werden wir unsere Nachfrage bündeln. Bei Pipeline-Gas repräsentiere die EU etwa 75% des Markts. Die EU habe daher eine enorme Kaufkraft. Wörtlich: Ich begrüße, dass wir unsere gemeinsame Verhandlungskraft nutzen werden. Und für eine direkte Deckelung der Gaspreise, wie sie etwa Italien, Portugal, Spanien oder auch Griechenland gefordert hatten, da gab es zunächst keine Einigung. Der deutsche Kanzler Scholz unterstrich auch nach dem EU-Gipfel die deutsche Position, dass es in der EU nur einen freiwilligen gemeinsamen Einkauf von Gas geben könne. Und man wolle sicher mehr Transparenz und Kooperation. Aber er wies darauf hin, dass der Einkauf in der EU durch viele privatwirtschaftliche Unternehmen geschehe und dies auch so bleibe.
Das sind alles Diskussionen so komplett am Thema vorbei. Unterm Strich gesehen, das ist relativ einfach. Hätte man über die Jahrzehnte, wie man das normalerweise macht, feste Lieferverträge gemacht, mit wem auch immer, dann hätte man natürlich auch Preise aushandeln können und die würden heute immer noch 300 Euro zahlen oder 300 Dollar. Ja, und nicht 2000 oder noch mehr Dollar für das Gas. Und wenn das natürlich jetzt mehr oder weniger verbraten wurde, wie soll denn ein Gaslieferant ordnungsgemäß auch kalkulieren können? Und jetzt wird so ein Nebenkriegsschauplatz gemacht. Wir müssen jetzt sehen, dass wir über verschiedene Ebenen, der eine fliegt nach Katar, wo da anschließend gesagt wird, da ist nie was gelaufen. Das ist so unfassbar. Und dann wird auch noch mal Frau von der Leyen noch mal mit rein, die auch noch mal was sagt und sagt, oh, wir müssen uns da zusammentun. Und dann kommt der Nächste und sagt, die haben uns gar nichts zu sagen, das ist nationales Recht. Ungarn sagt, wir kriegen unser Gas sowieso, weil das haben wir nämlich über die türkische Pipeline schon längst geregelt und wir zahlen immer noch 300 Dollar. Also das ist eben halt wirklich eine Ablenkung von dem Totalversagen. Was mich hier stört dabei ist, wo ist eigentlich die Diskussion, die das Volk betrifft? Wo ist eigentlich die Diskussion, was passiert mit dem Volk, wenn kein Gas mehr da ist? Wo ist die Diskussion, dass wir vor einem Blackout stehen? Das sind die entscheidenden Faktoren. Also ich habe ja nun mit mehreren Ingenieuren, gerade aus dieser elektrischen Szene, aus der Elektroszene, aus der Stromversorgungsszene, eine Menge Kontakte. Und ich sehe das momentan auch gerade durch das Anschließen der Ukraine an das europäische Netz nochmal die Blackout-Gefahr extrem nach oben geschnellt ist. Deshalb nochmal bitte denkt daran, dass ihr genügend Treibstoff habt für eure Notstromaggregate, wenn ihr sie habt. Und wenn ihr noch keine Notstromaggregate habt, dann denkt bitte darüber nach, wenn es irgendwie machbar ist, dass ihr euch versorgt, wenn ihr in Ballungsgebieten wohnt, vielleicht auch eben halt über so einen Ecoflow, wo man eben halt geräuschfrei auch seinen Strom produzieren kann, produzieren über die Photovoltaikanlage oder eben notfalls dann auch über Strom. Besser ist natürlich über Photovoltaik, weil damit, übrigens ist das wichtig, das sind ja diese speziellen Batterien, die auch nicht immer auf 100% aufgeladen sein sollten, weil sie damit übrigens auch relativ schnell an ihrer Wertigkeit verlieren. Also man sollte diese neuen Batteriegenerationen immer so zwischen 80% und 20% nutzen, also maximal 80% voll und dann bis 20% runterladen. Das sehen wir gerade bei den ganzen Elektroautos. Elektrofahrzeugen, die dann permanent am Strom hängen und immer auf 100% laufen und dann irgendwann ihre Leistungsfähigkeit verlieren. Auch das sind Dinge, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Diese Siliziumbatterien sind wirklich da ganz entscheidend.
Ja, danke. Und wir kommen noch mal jetzt zu dem großen Politikum. Wladimir Putin hatte am 23. März die Umstellung auf die Bezahlung von Gaslieferungen an unfreundliche Länder in Rubel angekündigt. Das hat alle eiskalt erwischt. Bis zum 31. März haben die Regierungen, die Banken von Russland und Gazprom Zeit, alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung zu ergreifen. Und die Abnehmer von russischem Gas haben unterschiedliche Positionen zu dieser Erneuerung eingenommen. Olaf Scholz hat festgestellt, dass in den Verträgen andere Währungen genannt werden, vor allem der Euro und der Dollar. Der Sprecher des deutschen Wirtschaftsministeriums hat sich geäußert und betont, dass die Importeure verpflichtet seien, die Einhaltung der Verträge zu gewährleisten. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi bezeichnete die Übertragung der Ausgleichszahlungen in Rubel als Verstoß gegen die Vereinbarungen. Und der stellvertretende moldauische Ministerpräsident Spyno erklärte, dass der Vertrag zwischen Moldovagas und Gazprom bereits eine Zahlung in russischer Währung vorsieht. Und in der Zwischenzeit erwartet das russische Finanzministerium, dass sich die Käufer auf diese Entscheidung einstellen und verstehen müssen, dass die russische Währung nicht weniger zuverlässig sei als andere Währungen. Und der Präsidentensprecher Russlands, Peskow, der hat sich jetzt geäußert und gesagt, Russland wird natürlich kein kostenloses Gas liefern, wenn die EU sich jetzt weigert, in Rubel zu bezahlen. Wörtlich heißt es, russische Behörden und Gazprom erörtern derzeit die Einzelheiten der Umrechnung von Zahlungen für Gaslieferungen an unfreundliche Länder in Rubel. Also Deutschland gehört dazu, die EU gehört dazu. Von kostenlosen Lieferungen könne keine Rede sein, sagt er. Der Lieferprozess sei sehr, sehr kompliziert. Es handele sich nicht um den Kauf einer Ware in einem Geschäft, wo man sie kauft und an der Kasse bezahlt. Also sowohl die Lieferung als auch die Bezahlung und die Abrechnung sei ein Prozess, der sich über die Zeit hinzieht. Jetzt würden erstmal alle Modalitäten ausgearbeitet. Und auf die Frage, wie Moskau reagieren würde, wenn Europa sich weigern würde, in Rubel zu zahlen, sagte Peskow wörtlich, wir werden die Probleme lösen, wenn sie entstehen. Die Tatsache, dass wir kein Gas zum Nulltarif liefern werden, ist eindeutig. Das lässt sich mit absoluter Sicherheit sagen. In unserer Situation ist es kaum möglich und kaum lohnenswert, sich an gesamteuropäischer Wohltätigkeit zu beteiligen.
Ja, also das ist natürlich ganz klar, dass der Westen in diesem Fall schäumt, weil er sich nicht wirklich wie ein Ochse mit dem Ring in der Nase durch die Manege führen lässt, sondern dieselben Maßnahmen ergreift, wie es der Westen auch gemacht hat. Das große Problem für den Westen ist ja jetzt das Dilemma, was sich der Westen selbst geschaffen hat. Denn der Westen hat gesagt, wir werden das russische System boykottieren. Wir werden das russische Geld einfrieren. Einfrieren heißt übrigens nicht enteignen. Wenn etwas beschlagnahmt oder enteignet wird, dann bedeutet das nicht, dass es wenn etwas eingefroren wird, dann bedeutet das nicht, dass es dann enteignet wird, sondern dass man den Zugriff vom Eigentümer verhindert, dass der nicht darüber verfügen kann. Und das hat natürlich oder das haben die USA getan, indem Russland auf seine eigenen Vermögen nicht zugreifen können. Und die sind in US-Dollar-Noten. Und aus diesem Grunde sagt Russland, okay, diese Währung ist nicht konvertierbar, die ist nicht nutzbar. Und aus diesem Grunde können wir uns auf das Geldsystem des US-Dollars nicht verlassen. Also gehen wir auf den Rubel, weil auf das Geld können wir uns verlassen und darauf geben sie eine Garantie. So, jetzt ist der Westen aber gefordert, sich Geld aus Russland zu holen. Nun gibt es aber gar nicht genügend russische Rubel im Umlauf in Russland, um sich das Geld von den normalen Banken zu holen. Was muss jetzt also quasi der Westen machen? Der Westen muss über ihre Zentralbanken an die russische Zentralbank und müssen dort bei der russischen Zentralbank Rubel kaufen und die bezahlen sie mit Dollar. Und das ist ein indirektes Unterstützungsprogramm des Rubels, weil dadurch der Rubel aufgrund der großen Nachfrage bei der Zentralbank natürlich aufgewertet wird. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wenn jetzt auf dem ganzen Weltmarkt überall Nachfrage nach dem Rubel kommen und die wollen das mit Dollar bezahlen, weil sie sonst ihr Gas nicht kaufen können, dann bedeutet das eine riesen Nachfrage nach Rubel und das bedeutet, der Rubelkurs wird damit gestützt und auch entsprechend nach oben gehievt. Das ist schon ein genialer Schachzug, der da gemacht wurde. Und diese Politik, diese sehr vorschnelle Sanktionspolitik, nämlich des Westens oder Teile des Westens gegen die russische Ökonomie und das Finanzsystem, fällt ihnen jetzt auf die Füße. Jetzt können die einfach nur sagen, wir zahlen nicht in Rubel. Aber dann gehen die Völker wahrscheinlich, die es ja nicht gibt laut Herrn Habeck, dann gehen natürlich die Menschen auf die Barrikaden und sagen, Moment mal, das kann ja wohl nicht sein, dass wir hier frieren müssen, nur weil ihr nicht in der Lage seid, ordentliche Sanktionen zu machen, sondern solche, die euch gleich beim ersten Mal hingucken, auf die Füße fallen. Das heißt, diese Dummheit, für die wollen wir nicht haften.
Ja, danke für diese Erläuterung. Das war nochmal ganz gut dargestellt, dass man das mal versteht, was es eigentlich bedeutet, wenn Europa in Rubeln bezahlen will oder soll. Das ist ja auch schwierig, weil man sich von dem SWIFT-Abkommen abgekoppelt hat, ne?
Ja, das sind jetzt die entsprechenden Architekturen für die Überweisungsstrukturen. Die kann man über alternative Möglichkeiten auch regeln. Aber hier geht es um die Rubelmenge, die jetzt erhöht werden muss aufgrund der Nachfrage. Aber das SWIFT-Abkommen spielt dann natürlich mit rein.
Ja, und wir haben neulich schon gesprochen, Andreas, also und schon vor längerer Zeit, durch deine Informanten aus Berlin ist ja herausgekommen, und das haben auch schon große Energieversorger geäußert, dass es für deutsche Bürger Stromglättungen geben wird, geben muss, weil eben die Energie nicht mehr ausreicht. Das ist ja auch eine Frage der Atomkraftwerke, die jetzt alle abgestellt werden. Das kommt ja auch dazu. Und das heißt mit anderen Worten, die Energieknappheit rast auf Europa, auf Deutschland zu. Es wird zu Engpässen kommen, spätestens im Winter. Im kommenden Winter, wir sind jetzt vorm Sommer und man ist ein bisschen sorgloser, aber man darf bezweifeln, dass bis zu Winterbeginn oder zu Herbstbeginn diese Causa gelöst sein könnte. Und deswegen haben sich eben auch 65 Experten bei der Bundesnetzagentur getroffen, um Vorbereitungen zu treffen. Darüber hatten wir neulich auch schon mal kurz gesprochen, falls eben aus Russland kein Erdgas mehr geliefert wird. Und wenn das passieren würde, wäre es wirklich eine Art Worst-Case-Szenario. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Panik schüren will, sondern die Dinge beim Namen zu nennen sind, damit man einfach weiß, was auf Europa zukommt. Und dieses Szenario ist nach Einschätzung von Energiemanagern mit Putins Ankündigung, eben ausschließlich Zahlungen in Rubel zu akzeptieren, wahrscheinlicher geworden. Man zieht es in Betracht. Und die Grundlage für ein mögliches staatliches Eingreifen in den Gasmarkt im Fall eines Lieferstopps ist der Notfallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland. Hatten wir neulich auch schon mal kurz angesprochen. Das ist ein 37 Seiten starker Leitfaden, der regelt im Grundsatz, wie der Staat das Gas zuteilt, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt. Und dieses Notfallkonzept ist allerdings in erster Linie für ein Szenario konzipiert, in dem die Gaslieferungen nur für eine begrenzte Zeit oder in bestimmten Regionen ausfallen. Für einen Engpass wegen des Komplettausfalls des wichtigsten Lieferanten, der vielleicht für unbestimmte Zeit andauert, und das ganze Land trifft, ist dieser Plan gar nicht ausgelegt. Und deswegen arbeitet die Bundesnetzagentur jetzt weiter daran, konkrete Kriterien zu definieren, nach denen entschieden wird, in welcher Reihenfolge bestimmte Branchen und Unternehmen abgeschaltet werden können. Und man steht da auch im engen Austausch mit großen Wirtschaftsverbänden und energieintensiven Unternehmen. Wir hatten neulich ein Video angeschaut, das war, glaube ich, ein Glashersteller, das hattest du schon mal gesagt. Das ist ein energieintensives Unternehmen, der war fassungslos, der sieht, wie die Grundlage unter seinen Füßen, das Fundament seines Unternehmens weggezogen wird und er praktisch hilflos dieser ganzen Lage ausgeliefert ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Gerade Unternehmen, die von solchen Dingen abhängig sind wie Glas, die extreme Hitze benötigen, um das Glas zu formen, Gefäße zu produzieren, Flaschen zu produzieren. Und wenn dann beispielsweise die Energie sich verdoppelt oder in diesem Fall ja sogar fast verzehnfacht, dann ist das natürlich alles völlig unkalkulierbar. Ob ich nun 300.000 im Monat an Energiekosten habe oder 3 Millionen, davon hängt natürlich der Betrieb ab. Und damit wird der Betrieb natürlich auch zerstört. Und diese Unkalkulierbarkeit hat sich natürlich jetzt auch die Regierung oder haben sich die Regierungen zuzuschreiben, die mittlerweile ja komplett aus dem Ruder gelaufen sind und weniger nur so mit heißer Nadel immer irgendetwas zusammenflicken, anstatt eine Grundlage zu schaffen, mit der man wieder überhaupt grundsätzlich etwas steuern kann. Und all diese Funktionsweisen dieses Plans, der hier umgesetzt wird, ich kann das nicht anders interpretieren, zeigen eben halt, dass es auch gar nicht repariert werden soll und auch gar nicht auf eine gesunde Grundlage kommen soll und dass auch ein Putin auf gar keinen Fall weg sein soll. Denn das wäre ja dann aus Sicht der westlichen Sicht dann die große Gefahr, dass ein Frieden ausbrechen würde. Und wenn man eins nicht will, ist ein Friedensausbruch. Das wäre ja hochgefährlich, denn dieser Krieg ist ja das, worauf man alles jetzt schieben kann, dieser regionale Ukraine-Krieg, und sagt, das ist die Grundlage der gesamten Verwerfungen. Und alle haben vergessen, dass die Ever Given dort beispielsweise irgendwann gelegen hat, dabei Kairo, fast im Roten Meer, und hat den Kanal dicht gemacht. Alle haben mehr oder weniger vergessen, wie man eine Corona-Politik eingeführt hat, mit der man wirklich nachhaltig die gesunden Unternehmen in Massen zerstört hat. Alle haben vergessen, dass man damit eine Energiepolitik aufgebaut hat, aufgrund des Klimanarrativs, das niemand mehr richtig planen konnte und heute Mercedes-Benz offen als Sanierungsfall dargestellt hat. Mercedes-Benz ein Sanierungsfall. Das hätte mal vor 20 Jahren jemand sein sollen. Das waren die sogenannten Blue Chips, so nannte man die. Da konnte man immer investieren. Die Unternehmen können niemals in Schwierigkeiten gekommen. Nun sind sie in Schwierigkeiten und Zehntausende von Mitarbeitern sind an ihrem Arbeitsplatz, zum Beispiel in Deutschland, bedroht. Ich meine, das kann man nicht einfach so hinnehmen. Und wenn man jetzt sieht, die Energiepolitik, die jetzt läuft, um vermeintlich einen Blackout zu vermeiden, der aus meiner Sicht kommen wird, dieser Blackout. Allerdings wird man dann natürlich auch noch sagen, dass mit Sicherheit, dass der Russe dann schuld war, und man wird dann den Cyberangriff aus Russland, das ist ja eigentlich auch immer so ein beliebtes Spiel, und sagen, okay, der Blackout ist deswegen gekommen, nicht aufgrund einer völlig verfehlten Energiepolitik. Also manchmal wird man auch fast schon müde, das so immer wieder zu wiederholen, aber es ändert nun einmal nichts an der Realität, dass es anders ist, als das, was man uns verkaufen will.
Es ist ja auch immer wieder, soll man es erwähnen, Gegenstand der These von Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset, der große Umbruch, dass eben Blackouts dazugehören, dass unsichere Versorgungslagen für große Probleme sorgen werden. Und er spricht ja auch die Vokabel Cyberpolygon aus, also Angriffe auf die Versorgung der Menschen, Energie, Banken und so weiter. Das heißt, es gibt eventuell da doch eine Art Agenda, die hier systematisch abgearbeitet wird. Und gestern Abend war Olaf Scholz bei Anne Will und er hat erneut einen sofortigen Stopp von Energieimporten aus Russland abgelehnt. Er hat vor den Folgen gewarnt. Mir erscheint das ein bisschen so wie diese Politik von Good Guy und Bad Guy, wie du vorhin schon erklärt hast, Andreas, ne? Dass man ein Szenario aufbaut und sagt, oh, der ist dafür und der ist dagegen und so. Aber vielleicht sind die Dinge schon längst auf geradem Wege.
Naja, also es ist ja so, es findet ja eine Opposition einfach nicht mehr statt. Das ist letztlich die Schweigespirale. Das ist der Maulkorb, diese Maske, die wir tragen, die ist ja auch virtuell zu sehen. Wir haben ja die Maske alle auch wenn wir sie nicht hinter den Ohren mit einem Gummiband verschränkt haben. Das heißt, es werden bestimmte Dinge einfach außen vor gelassen. Und so wird dann eine Demokratie vorgegaukelt und auch verschiedene Meinungen. Da sagt beispielsweise die Regierung, wir wollen jetzt Sanktionen gegen Russland haben, in den und den Bereichen. Und jetzt kommt die Opposition und sagt, das geht uns ja gar nicht weit genug. Wir brauchen ja viel mehr Sanktionen als das, was die Regierung fordert. Aber einer, der sagt nach dem Motto, ich würde Sanktionen mal generell in Frage stellen. Ich bin eigentlich gegen Sanktionen aus bestimmten Gründen. Diese Opposition findet nicht statt. Jetzt hat man also zwei Meinungen. Einer, der es schlimm will und einer, der es noch schlimmer will. Und was bedeutet das? Die Menschen sagen dann, okay, wenn das die beiden Alternativen sind, meine eigene auf natürlich Menschenverstand basierte Alternative, nämlich auf Sanktionen zu verzichten, ist nicht dabei. Das gibt mir ja das Gefühl, dass ich offenbar falsch liege. Also muss ich mich zwischen diesen beiden Angeboten, zwischen schlecht und ganz schlecht, unterscheiden. Und was wählt man dann? Das geringere Übel. Und das hat sich übrigens eingeprägt bei den Menschen, wenn sie wählen gehen, dass sie sagen, sie wählen nicht denjenigen, von dem sie überzeugt sind, sondern sie wählen das geringere Übel. Und das zeigt dieses Demokratieversagen, was wir da eben haben, weil die tatsächliche Opposition nicht stattfindet. Das Spannende ist, wie lange man das über Jahrzehnte und über Jahrhunderte gewissermaßen durchführen kann. Und das ist der versteckte Feudalismus hinter dem Begriff der Demokratie. Es ist unglaublich, wie das funktioniert.
Also dieses Embargo, dieser Gasstopp aus Russland, der rast jetzt hier gerade durch die Mainstream-Medien hindurch. Gerade kam die Meldung rein von Ludwigshafen 24. Da gibt es ja dieses große Unternehmen BASF. Und hier hat sich der Wirtschaftsexperte und Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bergbau Chemie Energie und Präsident des Europäischen Verbunds der Industriegewerkschaften und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei BASF zu Wort gemeldet. Michael Vassiliadis heißt der Mann. Und der warnt und sagt, das gibt eine absolute Katastrophe, Kurzarbeit, Massenarbeitslosigkeit. Er sagt, bei 50% Reduktion, also nicht 100%, würde der Standort Ludwigshafen, der größte Chemiestandort der Welt, heruntergefahren werden müssen. Das hat er heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Und er sagt, insgesamt sei der Standort nicht mehr stabil zu fahren. Es sei ja nicht so, dass man mal 2, 3 Geräte ausschaltet. Und damit würde die gesamte Produktion nicht mehr zur Verfügung stehen und müsste komplett auf Null heruntergefahren werden. Wörtlich sagt er, alle würden in Kurzarbeit gehen oder ihren Job verlieren. Und seine düstere Prognose, ohne Kompensation, sprich adäquaten Ersatz für russische Energien, die es ja nicht gibt, drohen Hunderttausende Arbeitslose plus Auswirkungen in der Versorgung. Zudem würden an allen Ecken die Produkte fehlen, die in Ludwigshafen hergestellt werden.
So, und was wir hier haben, ist wieder ein ganz spannendes Phänomen. Wer meldet sich hier zu Wort und macht Alarm? Ein Gewerkschaftsvertreter, der sich um die Mitarbeiter und um die Arbeitsplätze kümmert. Das ist seine Aufgabe und eben halt auch der Arbeitnehmervertreter offenbar im Aufsichtsrat ist. Das heißt, eine ganz klassische Figur, die interessiert ist, dass das Unternehmen läuft, damit alle ihren Arbeitsplatz behalten. Jetzt frage ich mich, wo ist der Vorstandsvorsitzende von BASF, der das Unternehmen zu steuern hat, nach außen und nach innen zu vertreten hat, der die Aufgabe hat, das Unternehmen profitabel zu führen? Der ist der oberste Boss eines solchen Konzerns, der müsste doch ganz oben stehen, der müsste Arm in Arm, müsste er mit dem Gewerkschaftsboss auf der Bühne stehen und massiv gegensteuern gegen diese völlig verfehlte Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Warum sieht man keine Vorstandsvorsitzenden als Vorstandssprecher ihrer Konzerne ganz groß Alarm machen und in jeder Zeitung auf dem Titelbild, die sagen, stopp, mein Unternehmen wird ruiniert, ich habe die Aufgabe, mein Unternehmen zu steuern und zwar profitabel im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Aktionäre und auch im Sinne von mir aus der Mitarbeiter. Dadurch, dass sie es nicht machen, muss ich doch die Frage stellen, stecken die mit unter der Decke? mit der Politik, dass sie es nicht machen. Was bekommen sie eigentlich für Gelder ausgezahlt noch hintenrum? Ich frage mich das deshalb. Es gab mal einen Vorstandsvorsitzenden Schremp bei Mercedes-Benz und der hat über 10 Jahre Millionen bekommen an Gehalt. Ich gönne es ihm, ich bin nicht neidisch. Aber der größte Teil, zig Millionen seines Gehaltes in diesen 10 Jahren, waren Bonifikationen für hervorragende Leistungen. Also das finde ich schon mal ganz wichtig. Also Erfolgsprämien, die er bekommen hat. Zig Millionen in 10 Jahren privates Gehalt. Und jetzt guckt man sich mal den Verlauf an. Was hat dieser Vorstandsmanager in diesen 10 Jahren gemacht? Er hat durch seine Politik geschafft, dass das Unternehmen Mercedes-Benz in diesen 10 Jahren um über 100 Milliarden Euro an Börsenwert verloren hat. Ich wiederhole. Mercedes war nach 10 Jahren über 100 Milliarden Euro weniger wert an der Börse als zu Anfang, als der Vorstandsvorsitzende den Laden übernommen hatte. Jetzt frage ich mich, wie kann er denn Erfolgsprämien darauf bekommen? Und ich frage mich, wie ist denn der Erfolg überhaupt definiert in diesen Verträgen? Und hat man überhaupt einen Einblick in die ganzen Klauseln der Verträge als normaler Bürger, als Aktionär und so weiter? Und hier tun sich Abgründe auf, dass wir merken, wenn die Vorstandskonzernchefs, die Politiker, die Kanzler, die Präsidenten dann alle im WEF sind. Und ich weiß gar nicht, ob denen das alle bewusst sind, dass Herr Harari da beispielsweise auch eine große Rolle spielt. Aber das mal beiseite. Hängen sie alle unter einer Decke? Wer steht eigentlich auf welcher Payroll? Diese Fragen müssen erlaubt sein, weil wenn ich sehe, BASF, ein großer Konzern, ein Vorzeigewerk der deutschen Wirtschaft, wie auch immer, was man davon halten mag, und der Vorstandsvorsitzende duckt sich weg, während ein Gewerkschaftsboss auf die Arbeitsplätze aufmerksam macht. Das spricht Bände.
Ja, und in Österreich gibt es ähnliche Töne, und zwar vom Präsidenten der Industriellen Vereinigung, Georg Knill, der einen abrupten Gasstopp in Österreich für fatal hält. Und er fordert von der Politik Rückenwind und sagt, wie sehr Gas als wesentlicher Energieträger für die gesamte Wirtschaft in Österreich notwendig sei, habe der Ukraine-Krieg gezeigt. Und Knill, der war gestern in der ORF-Pressestunde, sprach sich gegen den abrupten Stopp der Gaslieferungen, also ein Embargo, aus. Er sagt, ein Gasembargo wäre fatal und würde eine Kettenreaktion auslösen. Das würde die österreichische und europäische Industrie wörtlich in kürzester Zeit zum Stillstand bringen und muss jedenfalls vermieden werden, sonst stünde unsere Versorgungssicherheit auf dem Spiel. Und er spricht von existenzbedrohenden Ausmaßen. Wir erleben, das sagt er wörtlich, eine furchtbare humanitäre Katastrophe in Europa, die uns tief betroffen macht. Die Industrie trägt daher die bisher beschlossenen Sanktionen gegen die Russische Föderation mit. Gegen die horrenden Energiepreise, die bereits existenzbedrohende Ausmaße angenommen hätte, fordert er jedoch umgehend politische Entlastungsmaßnahmen. Andreas, wie können denn politische oder wie könnten politische Entlastungsmaßnahmen in diesem Fall aussehen?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil man ohne Gas eine Entlastungsmaßnahme eben halt auch nicht machen kann. Denn wenn der Laden nicht läuft, weil nichts mehr kommt, dann kann man wenig entlasten. Also wenn die Läden dicht gemacht werden, denn eine Entlastung würde ja über Steuerzahler stattfinden. Interessant ist, dass die Industriellen Vereinigung in Österreich ein eingetragener Verein ist. Also es handelt sich hier nicht um die Vorstandsbosse von Konzernen, sondern das ist eine Gruppe, und man muss wissen, dass der österreichische Standort natürlich kleiner ist, auch gerade was die Global Player anbelangt und vor allem mit Industrie in Österreich mittelständische Betriebe natürlich sehr stark betroffen sind. Und die haben natürlich noch einen Bezug zu ihren Unternehmen, zum Beispiel als Eigentümer geführte Unternehmen, ganz anders, als das ein Manager hat, der heute bei Siemens, morgen bei VW und übermorgen beim Berliner Flughafen eben halt tätig ist und da sein Wesen treibt. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Ja, also es wird auf jeden Fall deutlich, dass man ohne Gas das Ganze nicht mehr aufrechterhalten kann. Und irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen von Staat, vom Staat bedeutet natürlich immer automatisch Steuergelderumverteilung. Das heißt, die Mitarbeiter der Industrie und alle, wie sie da sind, müssen sich selbst retten. Und das bedeutet immer irgendwo, wenn man sich selbst mit den Haaren aus dem eigenen Sumpf zieht, dass man dabei seine eigene Energie auch verliert. Es gibt nur eine Möglichkeit, kleinere Brötchen zu backen und schlicht und ergreifend das Gas wieder bestellen und dann eben halt auch in Kauf zu nehmen, dass man Rubel dann kaufen muss. Ich meine, wie will man es denn anders regeln? Man kann doch die Leute nicht über die Wupper gehen lassen, nur weil man eine falsche Politik betrieben hat und jetzt einem das Ganze auf die Füße fällt. Ganz logisch.
Ja, man staunt nur noch, was so alles möglich ist. Und am Wochenende ist ein Interview erschienen, das hat Matthias Döpfner, der Chef des Springer-Konzerns, geführt mit dem Multimilliardär Elon Musk. Und es ist spannend, um was es da unter anderem gegangen ist. Elon Musk hat sich ja schon Anfang März eingeschaltet gehabt zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Er hatte auf Bitten des ukrainischen Digitalministers der Ukraine sein Weltrauminternet Starlink zur Verfügung gestellt. Das basiert auf mehr als 2000 Satelliten, die Musks Weltraumunternehmen SpaceX in den Orbit befördert hat. Und wie, also das sind die sogenannten Sterne, die er da am Himmel aufgehängt hat, die man ja auch, wenn der Himmel klar ist, abends sehen kann. Plötzlich hat der Himmel viel mehr Leuchtkörper. Und wie jetzt rauskam, das hatte auch der Stern gemeldet, dass Musks Internet das Land wohl online hält mit seinem Starlink-Programm. Und es stellte unter anderem sicher, dass der ukrainische Präsident Zelensky sich mit Reden und Bitten und Videobotschaften an sein Volk und den Westen richten konnte. Denn nach Berichten amerikanischer Sicherheitsbeamter habe Russlands Militärgeheimdienst die Ukraine gehackt, heißt es. Kurz bevor die russischen Truppen in das Land eingefallen sind. Das ist ein Bericht hier von Welt Online. Und in diesem Zuge haben die beiden auch über die Energieversorgung Deutschlands gesprochen. Und da sagt Elon Musk wörtlich, es ist sehr wichtig, dass Deutschland seine Kernkraftwerke jetzt nicht abschaltet. Ich denke, es ist total verrückt, dass Deutschland seine Kernkraftwerke abschaltet. Und weiter sagt er wörtlich, ich möchte mich ganz klar ausdrücken, ihr solltet nicht nur die laufenden Kernkraftwerke nicht abschalten, sondern ihr solltet auch die bereits abgeschalteten wieder in Betrieb nehmen. Die können am schnellsten wieder Energie liefern. Und weiter heißt es, was er gesagt hat, Kernkraftwerke jetzt abzuschalten ist verrückt, vor allem an einem Ort, an dem keine Naturkatastrophen passieren. An einem Ort, an dem schwere Erdbeben oder Tsunamis auftreten, ist das eher eine berechtigte Frage. Solange es aber kein massives Naturkatastrophenrisiko gäbe, was eben in Deutschland nicht der Fall ist, gäbe es wirklich keine Gefahr durch die Kernkraft, sagt Elon Musk. Und er schließt diesen Prozess hier ab, diesen Diskussionsprozess, mit dem wörtlichen Satz, ich würde sogar sagen, das Abschalten ist ein nationales Sicherheitsrisiko.
Naja gut, also ich denke mal, das ist ungefähr wie wenn Dr. Marlboro sagt, dass Rauchen unschädlich ist. Wir wissen, dass Elon Musk natürlich Elektroautos baut und wenn kein Strom mehr da ist, dann gehen seine Elektroautos natürlich auch nicht mehr. Und da wird es ja sowieso schon schwierig, weil er ja nun in einer Branche arbeitet, die gerade mit dem Lithium-Ionen-Batterien, ich hatte vorhin Silizium gesagt, das ist natürlich falsch, dass die natürlich mit extremen Umweltschäden verbunden sind. Wenn wir sehen in Grünheide das neue Werk, was gebaut wird, dass extreme Grundwasserbestände in Mitleidenschaft gezogen werden und die Menschen Schwierigkeiten haben, dann überhaupt noch Wasser dort in der Gegend noch zu haben für ihre eigene Trinkwasserversorgung, weil diese Autobauten extrem viel Wasser verbrauchen in ihren Arbeiten. Und dass er dann natürlich sich für den Strom und egal in welcher Form ausspricht, das liegt natürlich auf der Hand. Aber er trägt natürlich dieses Risiko nicht. Man nennt es übrigens bei den Atomkraftwerken gern immer Restrisiko. Und Restrisiko ist es nicht. Es sind immer kalkulierte Risiken. Und die Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke sind eben halt nicht 100% sicher. Wenn sie 100% sicher wären und man das beweisen könnte, dass es kein Risiko gibt, dann ist das, was dann noch übrig bleibt, das Restrisiko. Hier gibt es aber eben halt Beispiele, dass man sagt, von 20 Millionen Kernkraftwerke gibt es dann so und so viele Probleme, die auftauchen können. Das sind kalkulierte Risiken und das Wort Restrisiko ist hier völlig falsch platziert. Und das interessiert Elon Musk natürlich überhaupt nicht. Der will Strom haben.
Dennoch möchte ich sagen, so ganz Unrecht hat er nicht, wenn man betrachtet, in welcher Lage Deutschland und Europa jetzt ist, Andreas. Und die Frage ist eben, kann man jetzt so einfach sagen, während man also Jahrzehnte Atomkraft zugelassen hatte, jetzt Atomkraft abschaltet, kann man jetzt einfach sagen, nee, das muss jetzt abgeschaltet bleiben, eher sollen die Menschen frieren?
Nein, das mag ja schon sein, aber es gibt auch noch Alternativen. Es gibt Kohlekraftwerke, es gibt Gaskraftwerke. Das sind nicht irgendwelche alten Schleudern, wo oben die schwarzen Wolken rauskommen, sondern das sind wirklich hervorragende Dinge, die gebaut wurden. Es sind Kohlekraftwerke gebaut worden von modernster Technik, die fast überhaupt keine Schadstoffemissionen haben. Solange wir natürlich CO2 pauschal als Schadstoff bezeichnen, im Rahmen des Klimanarrativs. Und das ist erst einmal grundsätzlich als falsch zu bezeichnen. Natürlich müssen alternative Stromproduktionsmöglichkeiten her. Natürlich muss vor allem eins geschafft werden, dass die Regenwälder nicht abgeholzt werden. Das sind die eigentlichen Umweltsünden, die wir haben. Über die redet überhaupt gar keiner, über die eigentlichen Probleme. Sondern wir reden davon, dass CO2 als Schadstoff erklärt wurde und niemand dieses Narrativ in Frage stellt. Das ist wirklich wichtig. Also dieser pauschalen Möglichkeit kann man es nicht nennen. Es gibt durchaus noch andere Möglichkeiten. Und es gibt übrigens auch eines. Es gibt alternative Energieformen, die in irgendwelchen Schubladen drinstecken. Freie Energiekonzepte, Wasserstoffenergiekonzepte und so weiter. Aber die werden nicht aus der Schublade herausgeholt, solange nicht entsprechend ein Zähler dran ist, wo man dann entsprechend Gelder ableiten kann, die die üblichen Verdächtigen eben noch reicher machen, um das mal so ein bisschen links auszudrücken.
Wir haben ja viele Zuschriften in der letzten Zeit bekommen, dass Wälder, schöne Wälder mit alten Bäumen abgeholzt werden, mehr und mehr. Andreas, wenn man sich das Naturprinzip anschaut von CO2, wo ja praktisch wichtig ist, dass die Bäume CO2 bekommen, um uns Sauerstoff zu spenden, dann kann man ja eigentlich auch sagen, dass diese ganze Klimapolitik in diesem Punkt auch wieder eine Abwendung von den Naturgesetzen ist.
Ja, also man muss das schon ein bisschen genauer auseinandernehmen und das geht natürlich so zum Ende einer Sendung, nicht zwischen Tür und Angel. Wenn wir wissen, dass eine Pflanze im Laufe ihres Lebens CO2 aufnimmt und Sauerstoff dafür freigibt, dann müssen wir natürlich wissen, dass die Pflanze irgendwann aufgrund ihres Alters auch wieder sterben wird. Entweder sie verrottet und vergammelt und durch diesen Vorgang des Verrottens braucht es wieder Sauerstoff und dieser Sauerstoff wird wieder in CO2 umgewandelt. Oder das Holz wird verbrannt beispielsweise. Auch dann wird die Sauerstoffproduktion des Lebens, die dieser Baum jetzt produziert hat, wieder neutralisiert durch die CO2-Freisetzung beim Verbrennungsvorgang. Und wir müssen einfach wissen, dass es genau aufgeht, in der Waage ist, dass die Moleküle, die eine Pflanze im Laufe ihres Lebens verbraucht, oder gebraucht, dass es sich genau wieder in die entgegengesetzte wieder zurückentwickelt und der Sauerstoff, den diese Pflanze produziert hat, auch wieder beim Verrottungsvorgang wieder aufgehoben wird. Nein, man muss da ein bisschen weitergehen. Wir müssten theoretisch immer mehr Pflanzen anbauen, aber wenn die Weltbevölkerung steigt, aber man müsste noch weiter rausgehen und sagen, nein, es gäbe durchaus Möglichkeiten, hier eine vernünftige Diskussion zu führen. Die ist nicht gewünscht, weil wir auf Narrativen aufgebaut haben. Das sind reine Ideologien. Wissenschaft ist nicht mehr gefragt, sondern Funktionäre mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und das ist etwas anderes als Wissenschaft.
Ich danke dir für diese Ausführungen, Andreas. Wir sind am Ende der Sendung, obwohl wir noch viele Meldungen hätten. Ihr Lieben, wir befinden uns in einer Zeitenwende. Ach, Zeitenwende darf ich auch nicht mehr sagen.
Zeitenwende.
In einer alten. Aber versteht das jemand?
Nee. Aber die Zeit argumentiert ja auch noch. Also die Züricher Versicherung hat jetzt das Z weg. Ich hoffe, dass die Zeit jetzt ganz schnell, spätestens aufgrund unseres Artikels, damit anfängt, dass das Z wegkommt. Und wir versuchen es dann ja eben halt auch.
Vielleicht könnte man es durch einen anderen Buchstaben ersetzen.
Oje, was denn jetzt?
Ich weiß nicht, Deid oder Maid oder...
Ich glaube, irgendwann hat man dann die Buchstaben abgeschafft. Nein, wir werden das Z beibehalten, sonst kann ich auch keinen Zorro-Film mehr gucken.
Und ich die rote Zora nicht mehr.
So.
Und das machen wir die ganze Zeit hier.
Das ist wirklich ein Spiel hier. Wir versuchen mal ein... Z ist ja gar keine häufige kein häufiges Vokabel.
Es ist ein Buchstabe, ein Konsonant.
Ein Buchstabe, genau. Meine mangelnde Bildung, es tut mir leid, die fällt mir immer wieder auf die Füße. Aber es ist ja so, an den Universitäten gibt es ja Scheine, die man macht. Und dann gibt es pro Semester Scheine, heute heißt es Credits. Und diese Scheine, die man hatte, war denn je mehr Scheine man hatte, desto gebildeter war man. Also es war ein regelrechtes Scheinwissen. Und dieses Scheinwissen, was wir derzeit erleben, gerade das sind die Wissenschaftler, die heute uns dann auch erklären, wie die Welt läuft. Also auch sie scheinen etwas zu wissen durch ihr Scheinwissen. Es ist irgendwie komisch.
Heißt es nicht mehr sein als Schein?
Ja, das stimmt. Bei den meisten ist es wohl so.
Ihr Lieben, das war's für heute. Bleibt in eurer Kraft. Lasst uns heute Nachmittag bei uns, heute Abend für euch wieder treffen. Jetzt sind wir wieder 5 Stunden auseinander, weil auch ihr die Zeitumstellung hattet. Bis später.
Bis bald. Ciao, ciao.